Heiliger Geist, ich bete, dass du hier bist. Herr, dass du wahrnehmbar in unserer Mitte wirkst. Sprich du zu uns, was du heute sagen möchtest. Ich bete, dass du mir das rechte Wort schenkst, Herr, und dass allen Anwesenden, auch die bei Zoom anwesend sind oder bei YouTube, dass du ihnen rechtes Hören schenkst, Herr. Dass sie das, was von mir kommt, beiseite lassen können, aber was von dir kommt, das Gute, das Erbauliche, dass das in ihre Herzen fällt. Herr, dir zu Ehre und Verherrlichung. Darum beten wir. Amen. Ein König kommt und ist ein weltbewegendes Ereignis. Ein Ereignis, wo noch Generationen später von berichtet wird. Richtig? König Charles war in Berlin. Der englische König kam und vielleicht habe ich ein bisschen dick aufgetragen, ich glaube, so weltbewegend ist das nicht. Aber er war hier und er hat eine Rede gehalten. Ich glaube, es war mehr so ein diplomatisches Ereignis insgesamt. Und ist dann mit einem ICE der Deutschen Bahn nach Hamburg weitergefahren. Einen ganz gewöhnlichen ICE anscheinend. Und er war pünktlich.
Der kam eine Minute zu früh.
Der kam sogar zu früh, ja. Da haben Leute berichtet, dass sie eigentlich eine Sitzplatzreservierung im Wagen vom König hatten, aber sie durften da leider nicht zu ihm. Sogar der Finanzminister hat auch das Problem gesehen und hat gesagt, man schämt sich ja fast, dass King Charles morgen mit einem ICE von Berlin nach Hamburg fährt und hofft, der ist dann mal pünktlich. Ich fand es jedenfalls mutig, dass man das zulässt. Aber da haben sie wahrscheinlich ein bisschen dran gedreht, dass der wirklich pünktlich kommt. Nicht so ein ganz gewöhnlicher ICE. Das war natürlich nicht ein Einzug von einem König, das war mehr ein Besuch. Ja, wenn ein König irgendwo einzieht, dann hat es eine besondere Bedeutung, dann heißt es, der König, dessen Herrschaft bricht dort an, wo er hinkommt. Also König Charles ist nicht bei uns in Berlin eingezogen, sondern er kam zu Besuch, auch wenn er am Brandenburger Tor war. Wir reden über einen ganz anderen tatsächlichen Einzug natürlich. Wir reden über den Einzug von Jesus Christus in Jerusalem. Vor jetzt bald sind es tatsächlich 2000 Jahren, ist das passiert und das gedenken wir heute diesem Ereignis am Palmsonntag, der seinen Namen davon hat. Und zwar schauen wir uns dazu die entsprechende Bibelstelle mal an. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids, Hosianna. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die Menschen haben eine Erwartung gehabt, wenn Jesus kommen würde. Ihr seht, sie wussten, dass nicht einfach irgendein Mann. Sehen wir an der Reaktion zum einen, dass sie so einen Aufruhr machen, wenn er kommt. Sehen wir auch daran, dass sie sagen, es ist ein Prophet, der kommt. Also sie wussten, hier kommt nicht irgendjemand, sondern die hatten die Erwartung, jetzt kommt der Messias, der verheißene König, der kommen sollte, der prophezeit wurde, dass er kommen würde. Sie erwarten ihn als König, dass er einzieht. Deswegen auch der Esel als Symbol für eine Königsherrschaft der damaligen Zeit. Sie haben gedacht, wenn Jesus kommt, dann würde er wieder das Davidsche Königtum aufrichten. Weil David war immer so das Vorbild für die Juden. Dort war wirklich Gottes Herrschaft, als David König war. Und sie haben erwartet, wenn der Messias kommen würde, dann würde er genau diese Herrschaft wieder neu aufrichten. Neu dieses Königtum aufrichten. Warum haben sie das erwartet? Warum haben sie darauf gewartet, dass dieser Messias kommen würde? Sie haben es erwartet, weil sie einen Befreier eigentlich erwartet haben. Der sie von der römischen Unterdrückung, von der römischen Herrschaft befreien würde. Wenn man die Menschen damals gefragt hätte, was ist euer größtes Problem? Ihr wärt auf der Straße damals, stellt euch vor, wärt durch Jerusalem gegangen und hättet gefragt, was ist euer größtes Problem, was ihr habt? Ihr wäre wahrscheinlich die einstimmige Antwort gewesen, die Römer. Die Besatzung durch die Römer ist das mit Abstand größte Problem, was die Menschen haben. Und das war auch nicht ganz zu Unrecht. Wir haben heute, da nochmal der Einzug. Wir haben heute so ein bisschen ein verklärtes Bild von den Römern. Auch von den Griechen eigentlich, die ganze Antike. Wenn wir heute darüber nachdenken, was haben die Römer gemacht, dann denken wir, ja, die sind doch zu den Barbaren gegangen und haben denen warmes Wasser gebracht, ne? Damit die mal ordentlich sich waschen können. So, das ist unser Bild von den Römern. Die sind wohin gegangen und die haben Aquädukte gebaut und öffentliche Bäder und die haben Wohlstand gebracht und Straßen gebaut. Das stimmt auch alles ein bisschen. Aber die Römer haben ihre lange Herrschaft im Wesentlichen darauf aufgebaut, dass sie mit brutaler Gewalt die Herrschaft gesichert haben. Das war der wesentliche Schachzug der Römer. Sie sind irgendwo hingegangen, haben die Gebiete erobert und haben dann mit brutaler Gewalt dafür gesorgt, dass dieses Gebiet auch ihr Gebiet geblieben ist. Und um unser Bild von den Römern so ein bisschen zu korrigieren, möchte ich euch einen Auszug vorlesen, einen kurzen, von einem jüdischen Geschichtsschreiber der Zeit. Flavius Josephus hat so etwa zur Zeit von Jesus gelebt. Und der schreibt so ein bisschen relativ viel von den Römern, was sie gemacht haben. Und er schreibt zum Beispiel von einer Stadt, Joppe, in der es einen Aufstand gab. Und beschreibt dann relativ ausführlich, wie die Römer da einmarschiert sind in Joppe und alles massakrieren. Wird nicht so ganz klar, ob da auch Frauen und Kinder dabei waren. In der Regel haben die Römer Frauen und Kinder versklavt und nicht ermordet, aber gut, jedenfalls haben sie Joppe erobert. Und danach schreibt dieser Geschichtsschreiber Folgendes. In kurzer Zeit wurde also Joppe zweimal von den Römern erobert. Damit nun nicht abermals Seeräuber, so werden die Aufständer genannt, in der Stadt sich einnisten könnten, ließ Vespasianus auf der Burg ein Truppenlager errichten und in dasselbe Reiterei sowie eine Anzahl Fußsoldaten legen. Letztere mussten an Ort und Stelle bleiben, um das Lager zu bewachen, während die Reiter plündernd die Umgegend durchstreifen und die nahe bei Joppe gelegenen Dörfer und Städtchen zerstören sollten. Diesem Befehl kamen die Soldaten pünktlich nach und durchzogen täglich raubend und verheerend die ganze Umgebung. Die Römer lassen eine Garnison in der Stadt, die sie eben erobert haben, und ein Teil der Garnison wird angewiesen, die ganze Gegend zu zerstören. Alles zu massakrieren, was dort ist, egal, jung, alt, und zu plündern. So haben die Römer gearbeitet. Ja, die haben nicht nur, wenn es Aufstände gab, nicht nur die Aufständer bestraft, sondern die ganze Gegend auch noch, einfach als Abschreckung, damit nicht weitere Leute auf die Idee kommen, einen Aufstand anzuzetteln. Also wenn die Juden einen Befreier erwarten von dieser römischen Herrschaft, dann, weil die Römer brutal waren, wirklich brutal. Also wir haben heute keine Vorstellung davon, mit welcher Grausamkeit und Menschenverachtung sie in damaligen Israel, in Judäa regiert haben. Und darum warten die Menschen auf den Befreier. Darum warten sie auf den Messias, weil sie ein dringendes Problem haben. Es ist nicht nur, dass sie eben keine Lust hatten, sich den Römer unterzuordnen, sondern weil sie hart bedrängt wurden. Und deswegen rufen sie ihm Hosianna zu. Hosianna, eigentlich ein Ausspruch, heißt eigentlich Herr, hilf. Wurde dann auch als Lobpreis benutzt, als Ausdruck von Lobpreis, aber es ist doch ein Ausdruck auch von Verzweiflung. Also wenn man sie gefragt hätte, was ist euer größtes Problem? Dann hätten sie mit Sicherheit gesagt, die Römer, das ist das größte Problem. Und du kannst ja mal überlegen, wenn, sagen wir, Jesus würde heute hier einziehen. Ja, mitten in der Predigt werde ich unterbrochen, dem Herrn sei Dank. Er kommt rein, die Türen fliegen auf, Engel kommen rein und Jesus zieht einen auf den Esel. Und er würde sich für dich Zeit nehmen und würde dich fragen, was ist dein größtes Problem? Die Römer sind es nicht, so viel weiß ich. Was ist das? Was würdest du sagen? Welches Problem wünschst du dir von Jesus, wenn du sagen würdest, endlich ist er da? Warum endlich? Was ist das Problem, das er lösen soll? Was macht Jesus mit den Römern? Gar nichts. Er zieht in Jerusalem ein und mit den Römern macht er gar nichts. Überhaupt, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen in den Evangelien, sagt er zu den Römern überraschend wenig. Dafür, dass es das Problem der Menschen war, sagt er eigentlich nie irgendwas über die Römer. Wenn er etwas sagt, dann so etwas, dass sie keinen Widerstand leisten sollen, die Juden gegen die Römer. Sagt, wenn euch jemand auf die eine Wange schlägt, dann haltet ihm auch noch die andere hin. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Also das Problem löst Jesus nicht. Und auch als er in Jerusalem einzieht, gar nichts. Es wird nichts erwähnt, dass er irgendeinen Kontakt mit den Römern hatte in der Zeit. Es ist so, als würde es Jesus gar nicht interessieren. Es ist so, als würde er das Problem der Menschen gar nicht wahrnehmen. Als wäre es ihm egal. Und ich glaube, das kann sich für uns manchmal auch so anfühlen. Wir haben auch, was auch immer dein größtes Problem ist, bei mir würde ich vielleicht jetzt sagen, der Schlaf, gerade Schlafmangel ist mein größtes Problem. Und dann kann man beten und zu Gott schreien. Und man hat das Gefühl manchmal, das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Er löst das Problem nicht. Er bedenkt das vielleicht nicht mal. So fühlt es sich an. Es sieht so aus, als würde er gar nicht sehen, was dich gerade betrifft. Warum ist das so? Warum ist das, dass er das nicht löst? Wir wissen, die Menschen, die haben ihn im Wesentlichen ja falsch verstanden, offenbar. Sie haben ihm zugejubelt, aber sie haben gedacht, sie haben ihm zugejubelt, weil sie dachten, er kommt, um die Römer zu vernichten, um sie zu vertreiben, um diese Herrschaft der Römer zu brechen. Aber stattdessen tut er es nicht. Also die Frage, warum? Warum nicht? Das Problem ist, dass wir uns leicht täuschen lassen. Dass wir Dinge oft nicht so sehen, wie sie sind. Das, glaube ich, ist das Problem. Mal ein Beispiel. Dieses Bild ging vor kurzem um die Welt. Wer es nicht sieht, das ist der amtierende Papst in einem ungewöhnlichen Aufzug. Sagen wir mal. Ein bisschen modernere Jacke. Warum nicht? Nur wenn man ein altes Amt bekleidet, muss man sich ja nicht so anziehen. Das Bild ist natürlich eine Fälschung. Ja, jeder, der kurz drüber nachdenkt, man sieht es vielleicht auch ein bisschen, dass es eine Fälschung ist. Das Besondere ist, das ist eine computergenerierte Fälschung. Komplett computergeneriert. Da hat kein Mensch eine Hand dran gelegt. Und trotzdem haben sich relativ viele Menschen davon täuschen lassen. Sie haben gedacht, es ist ja wirklich echt. Es gab einen Aufschrei im Internet, gab es dann viele Diskussionen, ob das Bild jetzt echt ist oder nicht und warum der Papst jetzt sich auf einmal so völlig anders kleidet. Aber es ist aus meiner Sicht offensichtlich eine Fälschung. Aber es ist vielen Menschen gar nicht so klar gewesen. Und das Problem ist, dass wir oft nicht gut unterscheiden können, und das wird in Zukunft diese Fälschung immer mehr geben, da wird es nicht so einfach sein. Was ist denn wahr eigentlich? Was ist denn tatsächlich das Echte? Weil wir leicht zu täuschen sind. Wir haben uns leicht täuschen lassen. Ein anderes Beispiel aus der Psychologie. Den sogenannten Besitztumseffekt. Das ist ein Audi A4 B8, habe ich mir aufgeschrieben. Du würdest vielleicht dieses Auto sehen und sagen, naja, würde ich jetzt persönlich nicht fahren. Ja, das ist ein bisschen protzig, groß. Ist vielleicht nicht dein Auto. Soll auch nicht so ein guter Jahrgang sein, wenn man das bei Autos so sagen kann. Das Interessante ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde dir ein Audi A4 B8 schenken und du würdest den ein bisschen fahren, dann würdest du wahrscheinlich ganz anders reden. Dann würdest du sagen, ach, so schlecht fährt er sich nicht. Ja, das wird ja auch überbewertet mit dem Baujahr. Also wenn man den erstmal fährt, so oft, der liegt schon gut auf der Straße. Das ist der sogenannte Besitztumseffekt. Aus der Psychologie bekannt, etwas, was wir besitzen, werten wir höher als etwas, was wir nicht besitzen. Ja? Also nur weil du etwas hast, deswegen denkst du, dass es mehr wert ist, als wenn du es nicht hast. Wir lassen uns leicht täuschen. Wir sind einfach gut darin, uns selbst zu belügen. Das eigentliche Problem. Wir sind gut darin, uns etwas vorzumachen. Ja, der Besitztumseffekt ist nur ein Beispiel. Wir könnten ganz viele Beispiele anführen. Und ich denke, deswegen vertreibt Jesus die Römer nicht. Und deswegen löst er vielleicht auch dein größtes Problem nicht, weil er vielleicht es besser weiß. Weil Jesus vielleicht wusste, dass das mit den Römern nicht das größte Problem ist. Das heißt, die Frage, die wir oder das Problem, was wir haben, ist, vertrauen wir Jesus, dass dem so ist? Glauben wir ihm? Wenn er sagt, du hast ein größeres Problem, glauben wir ihm das? Glauben wir ihm, wenn er uns sagt, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist? Es gibt ein anderes aktuelles Thema, ist die ganze Frage nach sexueller Identität, sexueller Orientierung. Die Bibel ist in den Fragen völlig eindeutig. Ja, wenn man es nicht glaubt, kann 3. Mose 18 lesen, den Schöpfungsbericht, den Anfang vom Römerbrief. Es gibt ganz viele Stellen und die sind sehr eindeutig in der Frage. Und trotzdem gibt es solche Bilder. In dem Fall aus einer katholischen Gemeinde, wo eine Regenbogenfahne im Kirchenraum aufgehangen wurde. Und dann wird dann oft sowas gesagt wie, ja, Jesus ist ja die Liebe, kann denn Liebe Sünde sein? So Sätze hört man dann. Ja? Und übersieht, dass Jesus auch gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber die Frage ist nicht, sagt die Bibel was dazu und ist das eindeutig? Die Frage ist, darf mir die Bibel was dazu sagen? Also ist das, was Jesus sagt, ist das am Ende, nehme ich das als wahr oder nehme ich das nicht als wahr? Ihr versteht, die Frage ist, vertrauen wir Jesus, dass er einen besseren Blick hat als wir selber? Das heißt, wenn er einzieht und die Römer nicht vertreibt, wenn er in dein Leben einzieht und dein größtes Problem nicht löst, vertraust du ihm, dass er einen besseren Durchblick hat? Vertraust du ihm, dass er besser weiß, was das Problem ist? Also darf er diese Dinge sagen? Darf er bestimmen? Und wisst ihr, ich glaube, gerade in dieser ganzen Debatte zur sexuellen Identität und Orientierung, ich glaube, wenn Jesus was dazu sagen würde, dann würde er nicht so sehr die ganzen Bibelstellen nochmal auflisten und erklären. Die sind, wie gesagt, schon eindeutig. Ich glaube, was ihm wichtiger wäre, wäre zu sagen, ihr habt ein größeres Problem. Wenn du glaubst, dass deine sexuelle Identität das Wichtigste im Leben ist, dann übersiehst du was. Es gibt noch eine wichtigere Frage. Es gibt noch immer die Frage, wie stehst du zu Gott? Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Das ist eine viel, viel wichtigere, viel dringendere Frage. Und genauso war das bei den Menschen damals. Sie haben gedacht, die Römer, das ist ihr dringendes Problem. Das ist das schlimmste Problem. Das ist das absolut Wichtigste. Wenn der Messias kommt, dann wird er sie von diesem größten Problem befreien. Aber er tut es nicht. Was tut er stattdessen? Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Was tut er stattdessen? Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Die Menschen erwarten, dass Jesus ihre weltlichen Probleme lösen würde, dass er für sie von der Herrschaft der Römer befreien würde. Aber was macht er? Er löst nicht ihr Äußeres, er löst ihr inneres Problem. Und er versucht es zumindest. Er sagt ihnen, ihr glaubt, dass die Römer die sind, die euch knechten. Aber euer Problem ist im Herzen. Euer Problem ist nicht das da draußen, sondern das da drin. Wenn die Römer weg wären, wenn er sie vertreiben würde, hättet ihr euer eigentlich größtes Problem immer noch. Das eigentliche Problem ist, dass der Ort, an dem Anbetung sein sollte, dass dort was anderes ist, dass dort Geldwechsler sind. Und das Bild, was hier gezeichnet wird, denke ich, ist klar, weil wer ist der Tempel des Heiligen Geistes, sind wir. Versteht, es geht genauso in dieser Geschichte, geht es genauso auch bildlich gesprochen um unser Herz. Das heißt, wenn Jesus hier hereinkommen würde und du würdest ihm dein Problem schildern, was du sagst, was dein größtes Problem ist. Vielleicht würde er dann sagen, lass uns das kurz beiseite stellen und kurz über dein Herz reden. Was ist an dem Ort, wo Anbetung sein sollte? Was ist dort? Der Ort, an dem Lobpreis, an dem die Anbetung Gottes wohnen sollte. Was wohnt dort stattdessen? Hat er dort den Platz, den er haben sollte? Was füllt diesen Raum, wo Anbetung und Lobpreis sein sollte? Ich mache Beispiele, einfach nur, damit es klarer wird, was ich meine. Am Ende ist es eine Frage, die musst du Jesus persönlich stellen, die musst du selber stellen. Und ihm vertrauen, dass er wirklich weiß, was dein größtes Problem ist. Ihm vertrauen, dass er in dein Herz schauen kann und dir zeigen kann, was da drin vor sich geht. Mein Beispiel ist der Terminkalender. Typisches Beispiel. Bist du so sehr getrieben von deinen Terminen, von dem, was du tun musst, dass die Zeiten des Gebets, die Zeiten vom Lobpreis, dass sie immer mehr zurückstehen müssen? Also dort, wo eigentlich Lobpreis und Anbetung sein sollte, die Zeiten, der Ort in deinem Herzen, sind dort deine Termine. Was auch immer Wichtiges an Arbeit ist. Und natürlich müssen Dinge getan werden und natürlich sollen wir auch Hand anlegen und an dem Reich Gottes tatsächlich auch tätig dienen. Aber vielleicht, wenn Jesus hereinkommen würde und du würdest sagen, Jesus, ich bin so überarbeitet, ich habe so viel zu tun, hilf mir, dann würde er vielleicht sagen, das Problem ist nicht so sehr, dass du zu viel zu tun hast, sondern dass du dir nicht die Zeit nimmst mit mir. Dass du die Zeit der Gemeinschaft und des Gebets vernachlässigst. Es ging mir vor kurzem so, nach der Geburt von Tabea, ist ja mal eine Umstellung, man hat plötzlich mehr zu tun. Und dann ist das Studium und die Gemeinde und Familie und auf einmal hat man ganz viel zu tun. Ja, und du weißt nicht, wo dir der Kopf steht. Und du rennst eigentlich immer nur hinterher. Und andauernd sind Dinge, die du hinten anstellst, wo du weißt, die müsstest du schon lange machen. Und die häufen sich langsam. Ja, ihr kennt das. Der Schreibtisch, da stapeln sich so die Papiere um einen herum. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin so gestresst und ich bin so fertig die ganze Zeit und so ungeduldig dadurch auch, dass ich das Gebet natürlich schon lange vernachlässigt hatte zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann ist mir das bewusst geworden. Ich habe immer gebetet, Herr, hilf mir, es ist einfach zu viel, du musst mir helfen, irgendwie meine Zeit besser einzuteilen oder mir Arbeit abzunehmen oder was auch immer. Irgendwann habe ich gemerkt, das Problem ist nicht die ganze Arbeit. Das Problem ist, was den Stress verursacht, ist, dass ich Jesus hinten angestellt habe. Ich habe ihn bei den ganzen Sachen, die ich habe, ganz hinten angestellt, anstatt zu sagen, egal wie viel da ist, egal was da auf mich einstürmt, egal was meine Zeit und meine Nerven rauben will, die Zeit in der Anbetung, die Zeit, die ich mit ihm habe, die lasse ich mir nicht nehmen. Die suche ich, weil ich weiß, dass ich davon abhängig bin. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht den Platz im Herzen so leicht aufgeben. Wir dürfen den nicht kampflos aufgeben, wo Jesus sein möchte. Zweites Beispiel. Wir sind in einer Zeit, und gerade meine Generation muss da sehr aufpassen, wo die Gefühle immer mehr einen gottgleichen Status bekommen. Was meine ich? Ich stehe im Lobpreis und denke mir, ah, das Lied irgendwie, das passt mir nicht so. Irgendwie ist das nicht meins. Ne? Manchmal hat man das. Man denkt so, ach, das Lobpreisteam vielleicht, die spielen noch nicht so gut zusammen und dann setzt man sich vielleicht wieder hin oder klingt zumindest innerlich, klingt man aus und wartet, bis es vorbei ist. Aber im Lobpreis geht es nicht um meine Gefühle. Der Grund, warum wir Lobpreis machen, ist nicht, dass ich mich gut fühle. Der Grund, dass wir Lobpreis haben, ist, dass Gott angebetet wird. Und das ist von meinen Gefühlen überhaupt nicht abhängig. Versteht, in dem Moment, wo ich sage, ich lasse mal die machen und Gott nicht mehr ehre, sage ich, dass meine Gefühle wichtiger sind als die Ehre Gottes. Und natürlich, die Gefühle hängen damit zusammen. Ich will das nicht völlig gegeneinander ausspielen. Aber ich will sagen, es gibt hier eine Gefahr, dass wir alles von unseren Gefühlen abhängig machen und nicht mehr von dem Wort Gottes, nicht mehr von seiner Ehre, nicht mehr auf das schauen, was eigentlich wichtig ist. Es kann zum Beispiel genauso sein, sagen wir, du hast mal einen schlechten Tag, oder ich rede von mir, sagen wir, ich habe mal einen schlechten Tag. Ja, es kommt vor. Und an dem Tag läuft irgendwie nichts so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann mache ich vielleicht noch dieses Ding, du hast auch so ein Ding, wo du sagst, 100 Mal schon gesagt hast, du würdest das nie wieder tun und tust es doch. Kannst du überlegen, was es bei dir ist. Ja, vielleicht bist du ausgerastet, wo du gesagt hast, das würde ich nie wieder tun. Vielleicht hast du dich über den Autofahrer vor dir geärgert, wo du gesagt hast, das würdest du nie wieder tun. Jeder hat so ein Ding. Und dann soll man eine Gebetszeit haben. Und denkt sich, oh, ich kann nicht. Ich kann nicht ins Gebet gehen. Warum? Weil du dich nicht danach fühlst. Aber es ist völlig egal, wie du dich fühlst. Versteht ihr? Manche denken, und ich hatte das früher auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich gesündigt habe und ich habe das Gefühl, ich bin Gott wirklich fern, dann denken sie, sie können nicht ins Gebet gehen. Aber das ist Unsinn. Du bist Gottes Kind, egal wie du dich fühlst. Wenn du morgen aufstehst und du fühlst dich wie eine Lampe, dann bist du ja auch nicht eine Lampe. Versteht? Du bist Gottes Kind wegen der Berufung, die du hast, nicht wegen deinem Gefühl. Durch deinen Glauben bist du Gottes Kind. Es ist nicht deine Leistung, es ist nicht, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast. Du bist nicht Gottes Kind geworden durch deine Leistung und du bleibst auch nicht Gottes Kind durch deine Leistung. Du bist Gottes Kind durch die Gnade, die in Jesus Christus sichtbar wurde. Durch die Gnade dessen, der vor 2000 Jahren in Jerusalem eingezogen ist. Darum bist du Gottes Kind und darum darfst du zu ihm ins Gebet gehen. Darum will er, dass du zu ihm ins Gebet gehst. Es ist völlig egal, was du gemacht hast, was du verbockt hast, was du Schlechtes gemacht hast, ob du einen guten Tag hast oder einen miesen Tag, ob du dich wie ein Tausendsasser fühlst oder völlig fertig bist, ist völlig egal. Wichtig ist nur, du bist Gottes Kind aus der Gnade durch Jesus Christus. Nichts anderes. Deswegen darfst du, darum sollst du zu ihm ins Gebet gehen. Ich möchte uns herausfordern, dass wir ins Gebet gehen und dass wir zu Jesus sagen, zeig mir, was mein Problem ist. Ich habe dieses Problem und ich glaube, das ist mein größtes. In diesem Moment, zum Beispiel Schlafmangel. Ich glaube, das ist mein größtes Problem. Das ist das Schlimmste, Herr, hilf. Aber vielleicht, wenn wir ins Gebet gehen und sagen, Jesus, wenn du einziehst, dann traue ich dir zu, dass du mir sagen kannst, was es eigentlich ist. Ich traue dir zu, vertraue dir, dass du es besser weißt. Und dann zulassen, dass er zu dir spricht. Und zuhören, wenn er spricht. Das Besondere ist, wenn Jesus anfängt zu sprechen, dann macht er das nicht, um dir eine Rede zu halten, um dir eine Standpauke zu halten, was du falsch machst. Sondern wenn er anfängt zu sprechen, dann verändert er auch dein Herz. Wenn Jesus zu dir spricht, dann hat das immer eine verändernde Wirkung, weil Gottes Wort immer Schöpfungskraft hat. Wir müssen ihm aber vertrauen, ihm zutrauen, dass er das wirklich besser weiß. Wenn der König einzieht, dann um seine Königsherrschaft aufzurichten, der kommt nicht nur zu Besuch. Wenn Jesus kommt, dann nicht zu Besuch, sondern weil er ein Königreich aufrichten will. Ich hoffe, dass wir den Mut haben, ins Gebet zu gehen und alles andere hinten anstellen. Ihm wirklich zu vertrauen, dass er es gut macht, dass er es gut weiß. Und dann zulassen und erleben, dass er unser Herz verändert. Amen.